Ihr Lieben, wir erleben momentan schwierige Zeiten. Das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen werden wir fast täglich damit konfrontiert, dass die Grundfesten eines über 70 Jahre ziemlich vorbildlich und vergleichsweise reibungslos funktionierenden Sozialstaates und Gemeinwesens, des freiheitlichsten Gemeinwesens in Europa, wenn nicht sogar in der Welt, so langsam ins Rutschen kommen aus vielen Gründen. Und seit ein paar Wochen gerät vielleicht auch das ganz persönliche Dasein des einen oder anderen von uns ein bisschen ins Rutschen angesichts einer sehr konkreten Bedrohung, eines sehr konkreten Risikos. Niemand weiß, wie das weitergehen wird mit der Corona-Epidemie, die andernorts in Europa und der Welt schon ganz andere Ausmaße als bei uns angenommen hat. Niemand weiß, inwieweit unsere Weltkirche und unsere Kirche in Deutschland davon betroffen sein wird, denn es ist ja nicht so, dass der Allmächtige versprochen hätte, seine Kinder vor allen Unbilden des Lebens, Krankheiten und Gefahren und sonstigen Risiken restlos abzuschirmen. Er hat uns versprochen, präsent zu sein in unserem Leben. Er hat uns versprochen, da zu sein, wenn wir ihn brauchen und auch wenn wir meinen, ihn nicht zu brauchen. Meistens ist es da am allernötigsten, wenn wir meinen, ihn nicht zu brauchen, dass er präsent ist. Aber weil er uns eben keine Garantie gibt und weil wir sterbliche Menschen sind, da spüren wir halt doch, dass, und hoffentlich normale Menschen sind, da spüren wir halt doch, dass die Nöte und Risiken, die unsere Mitmenschen umtreiben, auch vor unserer ganz persönlichen Tür, Lebenstür, nicht Halt machen. Und ich stelle interessanterweise an mir selber fest in diesen Tagen und Wochen, dass es in so unsicheren Zeiten wie diesen oft so ganz einfache biblische Wahrheiten sind, die dann zu echten Ankerpunkten werden. Zu Punkten, an denen wir uns festmachen können, an denen wir unsere Hoffnung, an denen wir unsere Zuversicht festmachen können. Und eine dieser ganz einfachen Wahrheiten habe ich euch heute mitgebracht. Zumindest wirkt sie auf den ersten Blick wie eine ganz einfache Wahrheit. Auch wenn der Apostel Paulus es ist, der sie formuliert, der ja manches formuliert hat, von dem sein Kollege Petrus schon sagte und schrieb, es sei schwer zu verstehen. Das, was ich euch mitgebracht habe heute, ist nicht schwer zu verstehen. Es ist ganz einfach. Es findet sich im 1. Korintherbrief im 2. Kapitel und dort gleich in den ersten Versen, in den Versen 1 bis 5. Da schreibt er an seine Schwestern und Brüder in Korinth: Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wie gesagt, auf den ersten Blick eine ganz einfache biblische Wahrheit, sozusagen das Herzstück des Evangeliums, total simpel, viel zu simpel, möchte man fast sagen, denn das haben wir alle im Laufe einer sicherlich mehrjährigen adventistischen oder christlichen Existenz schon so oft gehört. Insofern kann ich gut verstehen, wenn der eine oder andere sagt, das ist ja nun wirklich das kleine Einmaleins des Glaubens, die Botschaft von Christus, dem Gekreuzigten. In diesem Fall aber und an dieser Stelle markiert diese Aussage des Apostels, wenn man genau hinschaut und sich den Werdegang dieses Mannes ein bisschen unter die Lupe nimmt, den Endpunkt eines langen Weges. Das ist so interessant. Schon die Christen in Korinth werden damals ein bisschen irritiert gewesen sein, dass dieser Mann, dieser wortgewaltige, scharfsinnige, mit allen Wassern, auch mit allen theologischen Wassern gewaschene, strenge, ehemals strikteste Pharisäer, auf einmal so sanfte Töne anschlug. Das war so gar nicht seine Art, dass er sagt, ich komme zu euch, ich habe euch nichts zu sagen, nur die Botschaft vom Auferstandenen, vom gekreuzigten Christus. Der hatte normalerweise einen ganz anderen Stil. Und wenn wir ein bisschen in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann wird uns schlaglichtartig hier und da beleuchtet, was dieser Paulus eigentlich für ein Mensch war. Es geht schon los in Apostelgeschichte 7. Nur so zwei, drei kleine Episoden. Apostelgeschichte 7, da wird uns die tragische Geschichte von Stephanus berichtet, dem ersten Märtyrer, der durch seine gewaltige Predigt selbst seine Gegner beeindruckt, aber gleichzeitig sie so auf die Palme bringt im übelsten Sinn des Wortes, dass sie seinen Tod nicht nur beschließen, sondern ihn auch steinigen. Da wird so ganz am Rande erwähnt, Apostelgeschichte 7, und da taucht zum ersten Mal dieser Mann auf, dass diejenigen, Apostelgeschichte 7, Vers 58, dass diejenigen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, den Stephanus zu steinigen, eine äußerst brutale Aktion, ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes niederlegten, der hieß Saulus. Das war eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, auf die Kleider der Mörder aufzupassen. Denn das waren fromme Menschen, das waren Angehörige der theologischen Elite. Und sie sahen es als ein gottgefälliges Werk, diesen Stephanus, der immer nur von Christus predigte, dem vermeintlichen Erlöser und Gottessohn und Messias, diesen Stephanus ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen. Was für eine Ehre für diesen jungen Mann, sicherlich auch nach seinem Verständnis, nach seinem strikt pharisäischen Verständnis, wenigstens eine ganz kleine Rolle in diesem blutigen Drama mitspielen zu dürfen. Dann wird noch wenige Sätze später, als wollte der Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, noch einen draufsetzen, wenige Sätze später erwähnt, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Das war in Ordnung. Für einen frommen, strikten Pharisäer war das eine konsequente, folgerichtige Entscheidung. Es musste alles ausgerottet werden, was in irgendeiner Weise dem traditionellen jüdischen Glauben widersprach. Und dieser Jesus und seine Anhänger war vermutlich so ziemlich das Schlimmste, was dem Saulus in seinem bisherigen Leben passiert war. Und in dem Stil geht es weiter. Denn noch zu Beginn des Kapitels 9 in der Apostelgeschichte werden wir als erstes darüber informiert, gleich in Vers 1, dass Saulus schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Der war so voller Power, der war so voller Aggression. Das war sein Lebensinhalt offensichtlich. Die Anhänger des neuen Weges, wo immer er sie fand, auszuschalten. Und er hat richtig hingelangt. Ihr kennt die Geschichte. Und weil er richtig hingelangt hat, musste auch der Auferstandene richtig hinlangen. Apostelgeschichte 9, Vers 3 und folgende. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, der fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Auf grobe Klötze gehören grobe Keile, offensichtlich auch im göttlichen Plan. Deshalb haut der Auferstandene richtig dazwischen. Er zieht ihm richtig den Stecker, dass er nichts mehr sieht und nichts mehr hört und nichts mehr isst und gar nichts mehr. Große Pause für 3 Tage. Totale Erschütterung. Wo er doch dachte, er sei ein ganz exzellenter Diener des Allmächtigen. Er war unterwegs für Gott nach seiner festen Überzeugung. Und der Gott, der die Herzen kennt, wusste das erstaunlicherweise zu würdigen, dass er da jemanden hatte, der um sich schlug, der in die falsche Richtung schlug, aber es im Grunde seines Herzens total aufrichtig meinte. Er hatte noch was vor mit diesem Mann, erstaunlicherweise. Deshalb verpasste ihm dieses Damaskus-Erlebnis. Aber was mich persönlich am meisten überrascht ist, dass der Mann nach seinem Damaskus-Erlebnis zunächst mal genauso weitermacht wie vorher. Wir lesen dann, ich lese ab Vers 17, und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hier erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf und ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Und er gewann immer mehr an Kraft, Vers 22, und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Nach mehreren Tagen aber hielten sie die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Das ist so eine kleine Wendung am Rande. Aber wenn da steht, er trieb die Juden in die Enge, dann wird mir daraus deutlich, dass er in demselben Stil, wie er früher gearbeitet hat, gegen den Herrn, jetzt auch für den Herrn arbeitete. Knallharte Argumente, und er hat immer gesiegt. Jede Menge Siege. jede Menge Besiegte auf dem Schlachtfeld des Geistes sozusagen, der hat richtig hingelangt. So sehr, dass er am Ende in Sicherheit gebracht werden musste. Dann kommt er nach Jerusalem und da wiederholt sich das Ganze nochmal. Vers 28, und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Und dann hatte die Gemeinde eine ganze Weile erstmal Frieden. Als Saulus endlich wieder zu Hause war, war erstmal Ruhe. Er war ja der Mann aus Tarsus und offensichtlich hat er diese Pause gebraucht. Ich finde es so interessant. Fast scheint es, als hätte er gar nichts gelernt. So wie er vorher gegen Christus und seine Leute stritt mit aller Konsequenz und Härte, so stritt er nachher für Christus mit aller Konsequenz und Härte. Und mancher ist da sicherlich als Opfer auf eben diesem Schlachtfeld zurückgeblieben. Und ich denke spontan an einen seinerzeit ziemlich prominenten alten Kollegen, mit dem ich in meiner Frühzeit, die schon lange her ist, ein bisschen zusammengearbeitet habe. Und der hat mir, wann immer wir uns trafen, viele Siege gewünscht. Das war so eine Floskel. Ich wünsche dir viele Siege. Ich wusste, was er meinte. Aber irgendwann ist mir dann aufgegangen, wenn der dir viele Siege wünscht, was ist mit denen, die du besiegt hast? Was ist mit denen, die du zurücklässt? Mit den Opfern deiner Auseinandersetzungen? Und ich weiß, es gab Zeiten, sowieso als geborener Adventi, noch dazu Pfarrers Sohn, musste das so sein. Da hatte man seine helle Freude dran, harte Diskussionen zu führen und immer die besten biblischen, adventistischen Argumente bis hin zu diesen kleinen, albernen, infantilen Albernheiten. Ich werde es nie vergessen. Als wir in Norddeutschland wohnten, das ist schon 50 Jahre her jetzt, ja Wahnsinn, ey. Da wohnten wir in einer Doppelhaushälfte und nebenan lebten die Eltern unseres Vermieters und die hatten hin und wieder ihre Enkelin zu Besuch. Ein schlichtes, leicht übergewichtiges Mädel, ich sehe sie noch vor mir. Und wir beschäftigten uns manchmal, also meine Geschwister und ich, beschäftigen uns manchmal gemeinsam. Das war ja nur so nebenan, da konnte man ab und zu mal ganz lustige Sachen veranstalten. Und ich weiß, uns ist jedes Mal eingefallen, wir spielen Bibelwettaufschlagen. Und das war so gemein. Das dicke Madel hatte überhaupt gar keine Ahnung, an welcher Stelle welche Texte in der Bibel stehen. Und dann haben wir irgendwelche wilden Abschnitte ausgesucht aus Esra so und so oder Habakuk und war natürlich in 2 Minuten erledigt und sie stand da und guckte wie Ochs vorm Tor und wusste nichts. Wir haben immer gewonnen. Irgendwann hat es dann aufgegeben und hat nicht mehr mit uns gespielt. Man war ja so gemein als frommes Kind. Gell? Gilt auch heute noch. Die frommen Kinder sind die richtig gemeinen. Muss man genau hinschauen. Und so war der Saulus im großen Stil. Dem war es offensichtlich eine Freude, richtig fetzig zu diskutieren. Und er konnte es ja auch. Er war ja auch ein Spezialist. Er war ein Top-Philosoph. Er war ein Top-Theologe. Er war nicht auf den Mund gefallen. Das hat alles gepasst. Und der Herr lässt ihn einfach laufen. Als wenn er sich denkt, wart nur ab, auch du kommst noch an den entscheidenden Punkt. Es gibt halt Menschen, die brauchen mehr als ein Damaskus-Erlebnis. Der, von dem diese geflügelte Wendung stammt, gehört auf jeden Fall dazu. Und der Herr verpasst ihm dieses Damaskus-Erlebnis am passenden Ort, dass es so richtig wehtut. Manchmal ist der Herr auch ein bisschen gemein. Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17 ab Vers 16. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, seine Kollegen, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen, aber Epikureer und Stoiker stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er sieht so aus, als wollte er fremde Götter verkündigen. Er hat ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Paulus in Athen. Das sollte sein Meisterstück werden. In Athen, der Welthauptstadt der Philosophie, der Welthauptstadt der damaligen Weisheit, der geballten Weltweisheit. Jetzt wollte er es ihnen richtig zeigen. Und er macht das auf eindrucksvolle Weise, wie er ihnen das Evangelium philosophisch rüberbringt. Ausschnitt ab Vers 24. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selbst jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Denn fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und scheinenden Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht und so weiter. Glasklare Gedankenführung. Sehr folgerichtig, sehr eindrucksvoll. Und was passiert? Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. So hatte er sich das nicht gedacht. Er wollte den großen Auftritt, er wollte den großen Erfolg. Und erlebt die größte Pleite seines Lebens. Nach seinen Maßstäben ein totaler Misserfolg. Sie lachen ihn aus. Was will uns dieser Schwätzer sagen? Ich denke, in Athen öffentlich ausgelacht zu werden, wo sich doch alles so schnell rumsprach da, das war so ziemlich das Schlimmste, was einem gestandenen Theologen und Philosophen passieren konnte. Und wie es mir scheint, war diese Erfahrung des Versagens aus seiner Sicht, des völligen Versagens, eigentlich der wirklich wesentliche Wendepunkt seines Lebens. Er wollte philosophisch sein. Er wollte philosophisch verkündigen. Aber das Evangelium ist keine Philosophie. Und selbst wenn du 20.000 Argumente in deinem Kopf hast, kann das Herz immer noch total unberührt und leer sein. Und alles ist für die Katz. Das Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Christus wirkt immer nur in deinem Leben, wenn es dein Herz erreicht. Wenn du das zulässt, dass es dein Herz erreicht. Das hat ihn so getroffen. Das hat ihn offensichtlich so bewegt, dass er es so nie wieder probiert hat. Diesen Fehler wollte er nicht noch einmal machen. Und deshalb sagt er seinen Schwestern und Brüdern in Korinth: Ich habe euch nichts anderes zu sagen als die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Christus. Denn das ist das Herzstück des Evangeliums. Und um dieses Herzstück dreht sich alles, was für eure Errettung wichtig ist. Es hat ihn offensichtlich so bewegt, dass er im Philipperbrief zum wiederholten Male auf dieses Thema zu sprechen kommt und auf eindrucksvolle Weise beschreibt, warum ihm dieser Punkt auf einmal so am Herzen lag. Warum es für ihn die wichtigste Botschaft und die einzige Botschaft war, die er letztlich zu sagen hatte. Da schreibt er in Philipper 2 an seine Schwestern und Brüder: Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel sind und auf Erden und unter der Erde. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Selten finden wir im Neuen Testament eine so zu Herzen gehende plastische Beschreibung dessen und Begründung dessen, warum Christus und niemand sonst tatsächlich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Warum er recht hat mit diesem auf den ersten Blick so apodiktischen Anspruch, der auch mir als, ja noch als aktivem Prediger, Pastor, Verkündiger manches Mal Kopfzerbrechen bereitet hat. Johannes 14, 6. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht über die Frage, wie kommt er dazu, so apodiktisch, so unbedingt, so absolut zu formulieren: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und das hat eine Weile gedauert, bis mir das Aha-Erlebnis geschenkt wurde. Heute erscheint es mir ganz, ganz einfach. Man hat ja manchmal seine geistlichen Blockaden. Man läuft in seinen Bahnen. Man kennt vieles aus dem Kopf auswendig und nicht inwendig. Das ist ein Unterschied. Und manchmal stößt man an Punkte, wo man plötzlich merkt, die hast du gar nicht verstanden. Du gehst lebenslang mit dem Herrn, Jahre, Jahrzehnte, und auf einmal stellst du fest, einen ganz entscheidenden Punkt, da fehlt es dir noch, da hakt es noch. Das war so ein Punkt. Und es hat fast so lange gebraucht, bis die Esoterik so prominent wurde, wie sie heute ist, dass ich begriffen habe, warum der Herr diesen Absolutheitsanspruch erheben kann und warum er es zu Recht tut. Spätestens in dem Moment, wo man feststellt, dass der große Gemischtwarenladen des modernen Heidentums unzählige Erlösungsangebote enthält, die aber alle einen gemeinsamen Fehler haben, nämlich, dass du dich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf deiner Schuld und deines Versagens ziehen musst. Spätestens dann wird dir der Unterschied klar. Neulich war gerade wieder eine kleine Buchmesse im Gasteig. Und da ich ja nun als Pensionär erfreulich viel Zeit habe für die wirklich interessanten Dinge des Lebens, die mir in dieser wunderschönen Stadt so reichlich geboten werden, bin ich da natürlich auch mal vorbeigegangen und fand erwartungsgemäß ein ganz breites Sortiment an neuester Literatur esoterischer Verlage. Unter anderem Nina Ruge, die aus dem Fernsehen, Alles wird gut, schon lange vorbei. Aber sie ist immer noch aktiv als prominente und sehr erfolgreiche Autorin. Nur die Titel ihrer Bücher genügen mir schon, um zu wissen, wo es lang geht. Eins hieß zum Beispiel Der unbesiegbare Sommer in uns, Wegweiser zu unserem ureigenen Kraftort. Habe ich mir gleich gedacht, mein Sommer ist eigentlich, ich bin jetzt bald 66, mit Sommer ist da nicht mehr viel, gell? Der Herbst ist schon ganz kräftig und es wäre völlig unsinnig, sich vorzumachen, man befände sich im Ewigen. Ist auch viel zu anstrengend übrigens, gell? Herr Berlusconi hat jetzt seit ein paar Tagen der ist über 80, hat eine neue Partnerin, die ist 30. Du liebe Zeit, so verrückt mich. Weiß man gar nicht, wen man mehr bedauern soll, den Mann oder die Frau. Und das zweite Buch, was mir auffiel, der zweite Titel, Sei du der Leuchtturm deines Lebens, selbstbestimmt und frei durch innere Führung. Habe ich mir gedacht, wenn ich der Leuchtturm meines Lebens sein soll, dann wird es aber eine ziemlich trübe Geschichte, gell? Das ist eine Funzel, gell? Von Leuchtturm kann da keine Rede sein. Das Licht, das wird immer schlapper, gell? Ist doch so. Diejenigen unter euch, die noch 25 sind oder knapp drüber, die können sich das nicht vorstellen, aber so, wenn du die 60 mal hinter dir hast, dann funzelst du. Ja? Und dann bist du dankbar, dass du einen Leuchtturm hast, der wirklich diesen Namen verdient. Dann bist du dankbar, dass du dich orientieren kannst an dem Einzigen, der diesen Anspruch tatsächlich erheben kann, weil er der Einzige war, der runtergekommen ist. Die Esoterik sagt immer, du musst raufkommen, du musst dich auf eine höhere Bewusstseinsebene begeben, du musst deine inneren Kräfte aktivieren, du musst dies, du musst jenes und einen Haufen Geld dafür bezahlen. Aber am Ende bleiben meistens, und es gibt so viele Leute, die das wirklich versuchen und sich darauf einlassen, und am Ende bleiben meistens zutiefst Depression und Verzweiflung. Weil die Befreiung, weil die neuen Kräfte, die neue Orientierung, die neue Lebensperspektive niemals von unten nach oben sondern immer von oben nach unten kommt, weil er runtergekommen ist. Weil er sich nicht zu schade war, wirklich Mensch zu werden, wirklich seine Menschenkinder nicht nur mit Chirurgenhandschuhen anzufassen, sondern ihnen ganz hautnah zu begegnen, den Ausgestoßenen, den Verrufenen, den Aussätzigen. Und er hatte keine Berührungsängste. Er hat auch keine Berührungsängste, in unser verkorkstes Leben zu kommen, weil er weiß, das ist unsere einzige Chance. Wie hat Jesaja es geschrieben? Jesaja 53, dieses klassische Prophetenwort des Evangelisten des Alten Testamentes, Jesaja 53, 4 und 5, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und deshalb, ihr Lieben, dürfen wir uns auch in den schwierigen Zeiten von heute bei ihm geborgen wissen. Weil er der Einzige ist, der uns diese Geborgenheit nicht nur verspricht, sondern sie uns wirklich schenken kann, jeden Tag neu. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat alles bezahlt. Mehr konnte er nicht für uns tun. Weil das so ist, dürfen wir auch in diesen schwierigen Zeiten, wo so vieles unsicher geworden ist und wo so viele Fragezeichen auch in unserem Leben auftauchen, voller Zuversicht sein, weil er sich um uns kümmert. Und er wäre diesen Weg, der auf Golgatha geendet hat, auch gegangen, wenn nur du und ich das nötig gehabt hätten. Genau das wünsche ich mir für mich und für euch, dass wir das niemals vergessen. So viel waren wir ihm wert. Und das ist in der Tat Evangelium. Amen. Danke, Herr, dass es so ist, wie wir eben gesungen haben. Danke, dass du uns Frieden schenkst und Geborgenheit, auch in Zeiten wie diesen und gerade in Zeiten wie diesen. Danke, dass wir unsere Zuversicht an dir festmachen dürfen, weil wir wissen, selbst wenn die ganze Welt zusammenfällt, bleibst du doch unser Erlöser, unser Herr, der Allmächtige und Ewige, der es von Herzen gut mit uns meint. Wir wissen nicht, was unser Lebensweg noch für uns bereithält, was noch vor uns liegt. Aber wir wissen, dass sich diese Tatsache niemals ändern wird. Und deshalb lasst uns voller Zuversicht und Vertrauen heute und morgen und an jedem Tag, den du uns noch schenkst, sichere Schritte tun, im Vertrauen auf dich. Und wenn es soweit ist, Herr, dass du den Schlusspunkt der Geschichte dieser Erde setzt durch dein Kommen, Wenn es soweit ist, dass du deine weltweite Familie abholst in die Ewigkeit, dann lass uns alle ohne Ausnahme mit großer Begeisterung und großer Dankbarkeit dabei sein. Uns und alle, die uns am Herzen liegen. Und wir wollen dir heute schon Danke dafür sagen. Amen.